Kompass. Hallo und herzlich willkommen zum Alltagskompass. Mein Name ist Katrin und ich habe mir heute wieder einen Gast eingeladen, mit dem es heute um das Thema Kryptowährungen geht. Magst du dich vielleicht einfach mal kurz vorstellen, bitte?
Ja, gerne. Danke dir, Katrin. Mein Name ist Stefan Müller. Ich habe den Instagram-Account TechAktien und mache auch ein bisschen auf X, Social Media und auch habe einen Podcast, der heißt Buy High Sell Low auf Spotify und so weiter. Und da geht es hauptsächlich eben um Finanzen, Aktien, ETFs, Mindset, Sparen und eben auch um Kryptos. Angefangen habe ich damit als Hobby 2019. Ja, und dann 2020, kurz vor Corona, habe ich das dann als Gewerbe angemeldet. Also bin ich jetzt seit 5 Jahren sogenannter Finfluencer. Ja, wenn du Influencer wirst, was ja wie ein Schimpfwort klingt und dazu eben über Finanzen nennen sie das Finfluencer. Und eigentlich habe ich vorgehabt, Lehrer zu werden. Ich habe Lehramt studiert an der Uni Potsdam, politische Bildung und Englisch auf Gymnasialstufe. Das heißt, ich bin eigentlich Gymnasiallehrer. Davor war ich 12 Jahre beim Militär. Und ich bin also, habe 13 Semester dann Lehramt studiert und bin dann Influencer geworden. Bin also falsch abgebogen, Zufall. Ja, und jetzt mache ich das weiter, weil der Lehrerjob nicht so gefiel. Nicht wegen den Kindern, sondern, also die Kinder waren nett, die Schülerinnen und Schüler, sondern wegen dem Job an sich. Und mein Plan B war eigentlich Programmierer zu werden und dann, dann hat das Hobby eben ist abgehoben, weil dann diese, du weißt, es ist jetzt 5 Jahre her, Corona-Crash gab, dann sind die ganzen Aktien gefallen und dann wollten viele Leute eben auch zum ersten Mal Aktien kaufen, besonders jüngere Leute, weil jetzt alles im Angebot war und Sale, weißt du, nicht nur Nike-Schuhe tragen, auch Nike besitzen oder Apple nicht nur kaufen, das Handy auch besitzen, investieren. Und so hat das dann angefangen und jetzt läuft das 5 Jahre. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das so lange machen kann, weil Social Media ist ja manchmal, wie soll man sagen, kurzweilig, ja, StudiVZ und MySpace gibt es nicht mehr, Facebook wird
wurde
nur noch
von alles ja schon totgesprochen.
Ja. Oder Facebook wird nur noch von ein paar Boomern verwendet, so, wer ist noch auf Facebook, ja. Aber ja, es läuft hin weiterhin und ich habe auf Instagram 148.000 Abonnenten und damit bin ich dann eben im deutschsprachigen Raum unter den Top 1%. Ja, dann sind nochmal knapp 33.000 auf X und über alle Plattformen, die ich habe, ist es etwa 250.000 Abos.
Ja. Das heißt, da habe ich mir den richtigen Experten dann eingeladen zu diesem Thema. Was versteht man denn unter Kryptowährungen, mal ganz plakativ gesagt?
Ich musste mal aufpassen, auf X sind da die richtigen Bitcoin-Fans, die bestehen immer darauf, dass man einen Unterschied macht zwischen Bitcoin und Krypto. Die sagen, Bitcoin ist das, was man auch kennt, das Große, das Reine, das, was eigentlich vom Erfinder so gedacht sind und der Rest sind für die anderen sowas wie Kopien oder sie sagen, das ist eben oft Gambling, reine Spekulation und Bitcoin kann man ja sagen, ist eine Digitalwährung, was meist auf Unverständnis stößt, weil dann Leute sagen, wo kann ich bei Edeka mein Bier damit bezahlen, ja, oder wo kann ich mir ein Auto damit kaufen, außer bei Tesla, die nehmen, glaube ich, Bitcoin. Es ist eher heute so, dass in meinem Verständnis, andere haben ein anderes Verständnis, die definieren das anderes, ja, man kann sich also streiten über die Definition, aber für mich persönlich ist Bitcoin, ist das eine Wertanlage. Es ist so, einige sagen auch digitales Gold, was du kaufst und hältst, ja. Ich sage immer Leuten, die keine Ahnung haben, mach nicht so, kauf dir ein bisschen Bitcoin, halt bis zur Rente, dank mir später. Ja, und die Performance von Bitcoin, die kann man ja googeln, die ist dann eben, vor 15 Jahren wurde das Ding quasi erfunden.
Du gehst mir jetzt schon so ein bisschen zu tief rein. Machen wir mal eins nach dem anderen. Wir müssen das jetzt wirklich so ganz platt runterbrechen. Gehen wir mal davon aus, dass unsere Hörerinnen und Hörer dieses Wort Bitcoin nur aus den Medien kennen. Ne? Und wenn wir, sagen wir mal, du müsstest deiner Mutter erklären, was ist Kryptowährung? Also ist es dann einfach, ich habe irgendwas Digitales oder kann ich mir irgendwas von kaufen? Könntest du das mal so ein bisschen runterbrechen, was man darunter versteht? Also in 2, 3 Sätzen?
Bitcoin ist digitales Gold. Im Gegensatz zu Gold und anderen Anlagevermögen ist es aber begrenzt auf 21 Millionen Bitcoin. Mhm. Und da ein Bitcoin bereits aktuell knapp 100.000 Euro kostet, pro Stück, kann man sie auch anteilsweise kaufen. Also Fractions sagt man. Du kannst dir also auch Bitcoin für 5 Euro, für 10, für 100 oder für 1.000 kaufen. Und dann
das
hast
sind
du
dann ein Stückchen Bitcoin quasi.
Genau, du hast dann eben 0,01 Bitcoin. Ja. Und dieses Bitcoin ist alles digital, wie du schon gesagt hast, und wird dann in einem sogenannten Wallet, was ja übersetzt Portemonnaie ist, gehalten. So ähnlich, wie du deine Aktien oder ETFs, Fonds auch irgendwo hältst. Okay, die Aktien, seien wir mal ehrlich, die hat keiner ausgedruckt zu Hause im Schrank. Dein Geld, dein Lohn, dein Gehalt bekommst du auch nicht in Tüten wie vor 50 Jahren. Das ist auch digital. Und dieses Anlagevehikel ist eben auch komplett digital.
Verstehe. Jetzt wird ja Bitcoins und Kryptowährungen im Allgemeinen, ich glaube, Bitcoin ist die geläufigste, korrigiere mich gern, wenn ich da falsch liege, wird ja oft als Geld der Zukunft bezeichnet. Glaubst du, dass es irgendwann das Geld als herkömmliches Zahlungsmittel ablösen wird?
Nein, das glaube ich nicht. Es gibt genug Bitcoin-Fans, die nennen sich dann Bitcoin-Maxis, für die ist dann so Bitcoin wie eine Art Ersatzreligion. Die würden mir jetzt heftig widersprechen, aber ich glaube nicht, aus einem Grund, aus mehreren Gründen. Erstmal haben wir bereits ein Geldsystem, ja. Wie man das findet oder bewertet, dieses Geldsystem ist eine andere Frage. Und zweitens lassen sich Staaten, die ja die Geldpolitik bestimmen, nicht entmachten. Ja, sie geben nicht Macht ab an irgendeine Firma, an irgendeine, an irgendeinen anonymen Entwickler oder Entwicklerteam, sondern ich denke, dass wir weiterhin mit Euro bezahlen werden, zumindest in Deutschland, und Bitcoin da keine Konkurrenz sein wird. Auch wenn man vereinzelt natürlich bei diversen Geschäften wie auch, ich sag mal, Online-Diensten damit zahlen kann. Ja, wie gesagt, Tesla hatte ich schon erwähnt. Das, glaube ich, geht auch. Ich glaube, auch Ferrari hat das jetzt seit einem Jahr oder so, dass du dir Ferraris kaufen kannst, wenn du denn genug Bitcoin hast. Ja. Und es gibt natürlich auch andere Firmen. Aber ich denke, es wird eher als Anlage oder auch Spekulationsvehikel verwendet werden in der Zukunft.
Was haben denn, sagen wir mal, Bitcoin-Ultras oder Verfechter dieser Kryptowährungen, was haben die denn auszusetzen an klassischem Geld? Also wo sehen die denn die Vorteile? Oder du auch, wo siehst du denn die Vorteile im Vergleich zu den Euros, die ich in meiner Tasche habe?
Ja, erstmal wird von vielen, wie auch hier von vielen Deutschen, die kein Krypto haben, ja das Geldmengenwachstum kritisiert. Das heißt, der EZB-Gelddrucker macht brr, brr, brr. Nicht nur der richtige, sondern auch der digitale. Das heißt, es wird Geld aus dem Nichts entschaffen. Das heißt, unser Geld wird entwertet. Und dadurch haben wir und hatten wir ja auch teilweise in den letzten Jahren hohe Inflation. Das heißt, du und ich, wir tauschen unsere Lebenszeit in Geld. Und der Staat, der entwertet dieses Geld. Das heißt, er entwertet unsere Lebenszeit. Während eben die Geldmenge niemals endlich ist und immer Neues erschaffen wird, egal ob es jetzt physisch gedruckt wird oder in Münzen oder Scheinform, es ist nun mal ein Nachteil. Und beim Bitcoin ist es so, dass ja die Menge auf 21 Millionen limitiert ist. Es gibt auch Schätzungen, dass schon 5 Millionen etwa verloren sind, weil die Leute ihre Zugänge vergessen haben oder weil sie verstorben sind und niemand daran kommt, weil es eben, wie Krypto sagt, verschlüsselt ist. Und die Nachfolgenden, die Hinterbliebenen haben den Schlüssel nicht. Ja, und das liegt da auch nicht auf einer Börse, dass man zur Börse gehen kann und sagen, pass auf, hier ist die Sterbeurkunde von den Menschen, ich bin der rechtmäßige Erbe und kann das belegen. Das ist dann ein Nachteil von Bitcoin, aber man kann das natürlich regeln oder, da kommen wir später noch zu sprechen, dass es ja auch inzwischen Bitcoin-ETFs gibt und die gab es vorher schon in Deutschland, die hießen dann Bitcoin-ETNs oder ETPs. Ja, die gibt es eigentlich bei uns schon länger, bloß in den USA seit knapp einem Jahr. Und ich glaube, da stand vorletztes Weihnachten, also vor knapp 13 Monaten, sagen wir 14 Monaten, ja, kommt hin, stand Bitcoin bei 45.000 US-Dollar. Jetzt steht er bei 99.000 am heutigen 21. Februar. Und das Allzeithoch war vor kurzem nach der Wahl Donald Trumps, der als kryptofreundlich gilt oder Bitcoin-freundlich auch, war das Allzeithoch bei 109.000. Das heißt, es gab allein in 14 Monaten einen starken Performance-Gewinn, wenn man dann investiert oder spekuliert hat. Und wenn man davon ausgeht, dass Bitcoin vor 15 Jahren bei ein paar Cent lag, sind natürlich die sogenannten Early Adopters, die schon sehr früh eingestiegen sind und gehalten haben, auch sehr gut im Plus, sehr weit und haben ihren Einsatz verhundertfacht, vertausendfacht, vervielfacht. So sind dann eben auch einige Bitcoin-Millionäre entstanden.
dann verstehe ich dich richtig, dass deine Kritik eigentlich darin besteht, dass es keinen Goldgegenwert beispielsweise für das konventionelle Geld gerade gibt, sondern du sagst, die EZB druckt wild und dadurch ist es eigentlich wertlos und nichts anderes als Papier. Aber wo ist denn der Gegenwert von Bitcoin, wenn das nur programmiert ist? Also klar, du hast es jetzt gesagt, das limitiert auf 21 Millionen, das habe ich verstanden, aber im Prinzip ist es ja einfach was Digitales, da liegt ja auch kein Gold in einem Speicher, wo man sagen kann, das ist exakt der Gegenwert dazu.
Genau, das wird ja auch oft von Leuten hinterfragt. Sagen, wo ist der intrinsische Wert beim Bitcoin, wenn es einfach nur magisches Internetgeld ist? Der Bitcoin, der wird nicht einfach per Doppelklick erschaffen wie das Geld, weil jemand sagt, ich habe die Macht, ich bestimme die Geldpolitik, jetzt gibt es wieder welche, sondern diese werden, man nennt es geschürft, das heißt, es gibt einen Algorithmus und durch sehr viel Aufwand, durch Rechenzentren, werden diese Bitcoin geschürft, so ähnlich wie in einer Metapher, dass Leute irgendwo Gold suchen, finden und schürfen. Und da die Schwierigkeit dieses Schürfungsprozesses, was also Maschinen in Datenzentren übernehmen, hoch ist und immer schwieriger wird, wird es noch sehr lange dauern, viele Jahrzehnte, bis der letzte Bitcoin geschürft wird. Nun ist dieser Schürfprozess, wie man sich vorstellen kann, weil man kennt es ja so wie sowas wie Serverräume, Datenzentren, braucht man eben A, die Hardware, die teuer ist, und B, Strom, weil das rund um die Uhr läuft und dann auch noch teilweise gekühlt werden muss. Das heißt, um einen Bitcoin zu schürfen, muss man viel Geld ausgeben. Vor vielen Jahren konnte das jeder mit seinem privaten PC zu Hause, da war das viel einfacher, da konnten Leute einfach ein paar tausend Bitcoin schürfen innerhalb von ein paar Monaten und hätten sie die gehalten bis heute, wären sie ja 1000 mal 100.000 gerechnet. Was sind das? 10 Millionen oder 100 Millionen? Müsste ich jetzt Nullen zählen. Auf jeden Fall scheiße reich. So, und jetzt zu deiner Frage. Der Wert des Bitcoins, ich weiß nicht aktuell, vor kurzem war, glaube ich, in den 60.000 Dollar kostet es ungefähr, ein Bitcoin zu schürfen. Und das ist der Preis. Das heißt, der Bitcoin ist nicht einfach so entstanden, sondern es musste Geld investiert werden. Und das ist der Preis. Jetzt kann man sagen, toll, das Geld wurde schon ausgegeben. Der Bitcoin ist jetzt auf der Blockchain. Ja, er ist quasi im Netzwerk, das ist die sogenannte Blockchain, hinterlegt. Aber es ist eben nicht gratis, Bitcoin zu erschaffen. Es ist sehr schwierig, aufwendig, zeitaufwendig und damit auch teuer. Und das ist die Hinterlegung. Und das ist auch der intrinsische Wert. Man kann auch googeln, was es kostet, ein Kilogramm Gold zu schürfen. Ja, was damit an Explorationskosten, dann natürlich die Förderkosten, Einschmelzen, Verwahren, dies, das. Und deshalb hat Gold ja auch einen gewissen Wert. Bloß Gold kann man eben noch vieles finden und ja, die Technik dafür wird ja auch immer besser und mit Großmaschinen industrielles Abbauen. Aber die Goldmenge ist vielleicht nicht endlich. Da gibt es wahrscheinlich noch viele, ich sag mal, Goldlager im Boden, natürliche, die noch erschlossen werden können, sodass der Goldpreis, nichts gegen Gold, ich bin auch in Gold investiert, ja. Ich sage immer, es kann ja entweder oder frei. Du kannst haben Kryptos, Bitcoin und Gold und Aktien und ETFs oder was auch immer du haben möchtest. Es gibt auch Leute, die irgendwie Luxusuhren sammeln oder damit investieren. Das ist eine persönliche Vorliebe. Habe ich deine Frage damit beantwortet?
So halb, ja. Was ich, also das führt quasi eigentlich zu der nächsten Frage schon. Wie Bitcoin denn genau entsteht? Weil ich erinnere mich, ich habe früher meinen Brüdern, wenn ich ihnen was abluchsen wollte, habe ich ihnen Katrin-Mäuse angedreht. So, die, wenn die jemals einlösen, da steht auch kein Gegenwert dahinter. Ich habe halt irgendwas so gesagt. Und wenn die irgendwann einlösen, dann bin ich wahrscheinlich auch geliefert. Aber so erstmal kann doch jeder irgendwas erfinden und sagen, also das jetzt, ich weiß, dass das jetzt eine sehr plakative Frage ist, aber wenn ich jetzt Katrin-Coins auf den Markt bringe und da die Leute investieren, dann habe ich ja direkt eine andere Währung zu, oder nicht?
Genau, das hat was mit Vertrauen zu tun, genauso wohl wie bei unserem Geldsystem auch. Unserem Geldsystem vertrauen wir, dass ein Euro ist und ich da auch morgen damit, dass ich morgen damit auch einkaufen kann und übermorgen und dass es überall akzeptiert wird und dass es eine gewisse Wertstabilität hat, auch wenn die, was weiß ich, im Jahr 4-5% nachgibt. Aber du weißt, wenn ich mit 1000 Euro in den Schrank lege, sind die wahrscheinlich in einem Jahr noch da und ich kann mir etwa wieder für 1000 Euro was kaufen. Das heißt, das hat mit Vertrauen zu tun. Ja, und wenn du jetzt Katrin Coins rausgibst und meinst, also in diesem Fall bei deinem Bruder ist das ja eine Schuldverschreibung, ja, du gibst denen etwas aus und sie können das einlösen. Wenn sie dir vertrauen und sagen, Katrin löst immer, die hat noch nie enttäuscht, ja, und es gab ja auch noch nie solche Schuldausfälle, dass du sagst, kann nicht, geht nicht, ja, dann haben diese Schuldverschreibung für deine Brüder einen Wert, ja, und wenn es eine große Gruppe gäbe von Menschen, die an den Sinn, Wert der Katrin-Coins glauben und die auch vertrauen, dass da eine gewisse Stabilität herrscht und sie diese Katrin-Coins einen wirklichen Sinn erfüllen, dann könnte diese Kryptowährung erfolgreich sein. Natürlich wirst du da nicht an Bitcoin rankommen, weil Bitcoin natürlich die älteste ist und das größte Renommee hat und natürlich auch schon viele hohe, oder was sage ich, viele Institutionen darin A, investiert sind und B, da natürlich auch daran glauben. Zum Beispiel unsere Deutsche Allianz, auch wenn es eine Konkurrenz ist zu Ergo, die Allianzversicherung ist auch investiert. Die hält von einem Kryptounternehmen namens Strategy, vormals MicroStrategy, Wandelanleihen und hat diese Ende letzten Jahres gekauft für 2,6 Milliarden. Die Allianz, denke ich mal, hat nicht die Erlaubnis, mit ihren Kundeneinlagen auf Bitcoin zu zocken. Sie hat aber die Genehmigung, in Anleihen zu investieren. Und in diesem Fall war das eine Wandelanleihe dieses Unternehmens. Und ich nehme an, dass die Versicherung Allianz, wie auch alle anderen Versicherungen, genug Menschen, Mitarbeiter haben, die sich mit Risikomanagement auskennen, auch diverse Quants, die das hin und her rechnen. Und man hat sich eben entschieden, als diese Anleihe ausgegeben wird, fast die Hälfte einfach zu nehmen, neben den ganzen anderen Plänen. Deutsche Bank ist auch drin. Und an Krypto an sich, also Bitcoin an sich, sind auch schon erste Pensionskassen in den USA drin, ich weiß nicht, für Lehrer, für Feuerwehr, die dann eben die Gelder verwalten und dann irgendwann die Betriebsrenten auszahlen. Und natürlich zum Anfang hauen die immer nur so ein bisschen rein, ein Prozent oder weniger ihres Gesamtvermögens, was sie verwalten. Aber weißt du, die ersten Schritte sind da gemacht, ich glaube schon letztes oder vorletztes Jahr sogar, und immer mehr folgen, ja.
Jetzt gibt's ja verschiedene Kryptowährungen. Kann man sich das dann vorstellen wie Währungen in verschiedenen Ländern, dass es da auch einen Wechselkurs tatsächlich gibt und ganze Büros, die sich da mit Wechselkursen auseinandersetzen?
Ja, also so sogenannte Wechselkurse oder der Preis von diversen Kryptos, der anders als bei Aktien ist der Kryptohandel zeitlich nicht begrenzt. Das heißt, da gibt es keine Handelszeit von morgens bis abends, sondern es wird rund um die Uhr gehandelt, auch an Wochenenden und Feiertagen und an Weihnachten und Silvester. Das heißt, man kann immer gucken, was ist diese jeweilige Währung gerade wert, zum Beispiel ein Euro oder ein Dollar oder diese Kryptowährung gegen diese Kryptowährung. Und das wird dann an den Marktplätzen eben errechnet, ja, genau. Und du kannst dir dann eben auf dem Handy das in der App angucken oder du hast bei Android jedenfalls sogenannte Widgets. Brauchst du nicht mal die App öffnen, sondern hast die Anzeige direkt auf dem Bildschirm und in einer 10-Minuten-Intervall oder die man einstellt, hat man den aktuellen Kurs und kann sich das angucken, was ganz praktisch sein kann, denn bei Aktien kannst du das dann eben nicht zu einer bestimmten Uhrzeit oder Tageszeit oder Wochentag. Und bei einer Immobilie ist es auch mal so eine Sache mit Schätzen oder so. Nicht, dass man diese Asset-Form jetzt so vergleichen könnte, aber da ist die Preisfindung ein bisschen schwierig. Das heißt, Krypto ist sehr liquide. Du kannst auch 3 Uhr nachts das Ding kaufen oder verkaufen, wenn du willst.
Das würde mich auch gleich zu meiner nächsten Frage führen. Wenn ich jetzt einen Bitcoin kaufen möchte, weil ich extrem viel konventionelles Geld habe, das ich umtauschen würde, wo könnte ich denn jetzt einen Bitcoin kaufen?
Oh, ja, da gibt es diverse Börsen, ja, auch deutsche Handelsplätze. Zum Beispiel ist ja die App Trade Republic sehr verbreitet. Dort hat man nur den Nachteil, dass du dann ihm das Geld dort einem Verwalter gibst, was okay ist, aber du kriegst es nicht raus. Du kannst das Krypto, kannst dein Bitcoin nicht verschicken. Zum Beispiel auf deine eigene Wallet, das ist dann sowas wie ein USB-Stick, dass dann eben die sogenannten Keys draufgezogen werden. Die Leute sagen, Krypto, den Bitcoin verschicken, aber der Bitcoin ist ja eigentlich nur Code in der Blockchain. Und das bedeutet, du kannst dir auch eine App runterladen wie Coinbase oder Binance, das sind große internationale Börsen, oder Bitpanda ist eine große europäische aus Wien. In Deutschland gibt es zum Beispiel von Börse Stuttgart, die Bison-App, wie das Tier-Bison. Ja, dort hast du auch einen Verwalter. Das heißt, die Kryptos sind dort auch versichert gegen Hacks. Und dort kannst du eben, anders als bei Trade Republic, auch die Möglichkeit, Kryptos zu versenden, zum Beispiel auch auf deine eigene Wallet und dann in die Eigenverwaltung zu gehen. Denn wenn Börsen gehackt werden, ja, oder bestohlen werden oder das Management korrupt und kriminell wird, was es ja zuletzt auch gab, kommt man einen kleineren vor. Die letzte größte war im November 2022, vor über 2 Jahren. Dann sind deine Kryptos vielleicht für immer weg. Denn anders als Aktien ist das kein Sondervermögen. Okay? Das heißt, wenn du die auf den Börsen lässt, dann musst du diesem Haus vertrauen. Und manchmal heißt es ja so, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Ja. Das ist dann aber ein anderes Thema. Ob du dich dann selbst verwalten möchtest oder diesem Haus vertraust. Okay? Aber es gibt viele, viele Möglichkeiten. Hast du Trade Republic? Bist du investiert in Aktien und ETFs? Hast du sowas?
Ich habe sowas noch nicht. Ich habe ein ganz altes Sparbüchsenkonzept daheim. Hatte aber jetzt auch schon einige Gäste und Gästinnen, wenn man so will, wo wir uns viel über Female Finance und sowas unterhalten haben. Und das werde ich mir jetzt auch genauer anschauen. Und vielleicht, was sind denn deine Top 3 Argumente, um mich jetzt hier für Bitcoin zu überzeugen?
Das Wichtigste ist, dass du anfängst, okay? Du kennst ja wahrscheinlich irgendjemanden in deinem Verwandten- oder Bekanntenkreis oder Freundeskreis, der hat eine App, ja, wo er kauft, vielleicht ist es Trade Republic oder Scalable Lake, eine andere. Und von denen lässt du dir einen Link geben, dann kriegt der was und du was erstmal, ja. Und dann ist das Wichtigste, dass du anfängst, okay? Und das reicht schon.
Die sitzen schon alle in den Startlöchern.
Ja, ja, die wollen alle ihre Boni von dir haben. Ja, ich weiß die sind schon. Heiß, die sagen Namen. Aber gut, dann weißt du ja. Und guck mal, du kannst einfach anfangen mit 50 Euro im Monat, einen Sparplan, nimmst einen ETF und dann. Also mein Lieblings-ETF, den ich wenn ich gefragt werde, den ich nehmen würde, ist der Nasdaq 100, nimm nicht den MSCI World, der ist dritte Klasse. Ja, Nasdaq 100, hast die großen mit drin, Tech-Aktien, Apple, Microsoft, Amazon, Meta, you name it, ja, Nvidia und so weiter. Mhm. Und dann machst du 50 Euro, machst du schön den Nasdaq 100, ja, hast du schön Aktien, hast du da 100 Top-Unternehmen, das Ding ist in 5 Jahren plus, ich glaube, 140% gestiegen oder so, da kann man nicht meckern, wenn ich glaube, es waren 140. Ich will jetzt nicht lügen, muss ich nachgucken. Und dann machst du gleich noch daneben, machst du noch einen Bitcoin-Sparplan für 50 Euro. Und dann sagst du vielleicht, okay, ich habe es jetzt aber noch nicht so ganz verstanden und so. Ich muss dann noch ein bisschen was recherchieren und studieren. Ja. Fang erst mal an, kannst du immer noch machen. Wenn das Ding läuft, dann läuft es. Und dann hast du 100 Euro drinne. Ja, das ist nicht viel, aber es ist ja beim Investieren generell so, egal ob das jetzt die ETFs sind, Aktien oder Kryptos, dass eben dein Risiko nach unten begrenzt ist. Ich nehme an, in den anderen Folgen haben die das auch so erzählt. Du kannst eben 100 Euro verlieren, wenn du 100 Euro im Monat da reinballerst, aber nach oben hin, das Aufwärtspotenzial, das Gewinnpotenzial ist viel größer, weil du kannst nicht nur verdoppeln, sondern vervielfachen im Laufe der Jahre. Und es gibt, wenn du eingibst bei Google ETF-Sparplanrechner, ja, kannst du den von Invesco nehmen, weil ich weiß, der hatte die Nasdaq 100 mit dabei, also die historische Performance, ich glaube, die bei 15,2% per annum. Und dann kannst du einfach mal gucken, was dann rauskommt, wenn du, sagen wir, 50 Euro diesen Nasdaq besparst, 20 Jahre lang. Ja, das Gleiche kannst du auch mit einem Zinsrechner machen. Gehst du Zinsrechner und gibst dann ein, jährliche Performance für Bitcoin, 109% per annum. Das ist die historische in Euro, okay? Ich habe das mal gemacht für eine andere Promotion. Da war die App, ging so, dass man 66 Euro im Jahr, bis zu 66 Euro pro Monat, das sind 800 im Jahr, spart. Und dann habe ich das einfach mal 66 Euro eingegeben. Mit 109%, also in Bitcoin, ja, 66 Euro, 109%, 10 Jahre. Kann jeder machen. Einfach, Zinsrechner, 10 Jahre, 66 Euro, monatlich, 109%. Was denkst du, was da rauskommt nach 10 Jahren? 1,65 Millionen. Sag. Mit 66. Niemand weiß natürlich, ob diese Performance bei 109% bleibt oder ob die weniger wird. Man kann auch einfach 50% eingeben in den Rechner. Auf jeden Fall sind 66 Euro nicht viel. Was kostet in Fürth, wo du bist, ein Döner zurzeit? 8 Euro?
Mehr oder weniger, ja. 7, 8 Euro.
Okay, dann reden wir im Monat von 8 Dönern. Das sind 2 Döner die Woche. Kannst du dir 2 Döner die Woche leisten?
Gerade so.
Siehst du, dann machst du. Weißt du? Oh, du studierst noch. Sehr gut. Ja. Aber wenn du dir 2 leisten kannst, dann okay. Ja. Das heißt, du fängst klein an, auch schon als Studentin. Gut, dass du schon in jungen Jahren anfängst. Ja, ich habe erst angefangen mit 27. Ich war spät dran. Ja, jetzt bin ich 42, vor 15 Jahren. Ja, aber gut, dass du schon, also nicht warten erst, bis ich mit dem Studium fertig bin und dann muss ich erst mal Geld verdienen und dann mal, weißt du, wenn du fertig bist, dann hast du dann, da brauche ich eine Wohnung, dann brauche ich ein Auto, dann muss ich umziehen. Du findest immer Ausreden, nicht anzufangen. Also fängst du an, wenn du sagst, ich will nicht 50 in dieses und dann noch 50 in das, dann fängst du mit 25 an. Okay, im Monat.
Ja.
Hast du 25 den Nasdaq, 100, 25 Bitcoin. Und wenn du nur einen einzigen Euro, Katrin, in Bitcoin investiert hast, darfst du dich Bitcoiner nennen? Und auch Aktionäre natürlich. Es ist ja, scheißegal, ob es ein Euro ist. Ja. Gut, hätten wir das. Ja. Nächste Frage.
Bevor wir das jetzt gerade, also wirklich so als Bitcoin-Werbesendung hier aufziehen, habe ich mir natürlich auch angeschaut, wo sind die Nachteile? Was sind denn die größten Kritikpunkte an Bitcoin? Und die würde ich jetzt mal ganz gerne mit dir durchgehen. Und dann kannst du vielleicht zu jedem ein, zwei Sätze sagen.
Yes. Ja?
Also einer der größten Kritikpunkte ist ja wirklich die hohe Volatilität und die Spekulation, die hinter Bitcoins steht. Also Kryptos sind extrem volatil, was sie als Zahlungsmittel einfach unpraktisch macht. Das ist ja jetzt auch kein Geheimnis. Und viele Menschen sehen es ja einfach als Spekulationsobjekt. Was sagst du?
Ja, die hohe Volatilität, also der Ausschlag nach oben und unten, das stimmt. Es wird aber angenommen, dass diese Volatilität abnimmt. Bitcoin ist ja sehr jung. Aktien gibt es seit Hunderten von Jahren, Bitcoin seit 15 Jahren. Ne? Andere große Kryptowährungen vielleicht erst seit 7, 8, 9 Jahren. Das heißt, das ist eine sehr junge Anlageklasse. Und je mehr, es wird angenommen, man weiß es nicht, weil kein Mensch die Zukunft kennt. Und es wird angenommen, dass bei steigender Akzeptanz und immer mehr Institutionen, die diese Bitcoin kaufen und halten, diese Volatilität abnehmen könnte, muss aber nicht. Sie bleibt im Vergleich wahrscheinlich zu Aktien trotzdem hoch, aber daran gewöhnst du dich. Wenn dein Anlagehorizont lang ist, mit lang meinte ich vielleicht Jahrzehnte bis zur Rente oder bis du dir ein Haus kaufen möchtest oder was weiß ich, ja, also ich sag mal Jahrzehnte, dann sitzt du diese Volatilität aus und daran gewöhnst du dich auch. Ja.
Weil das war ja vorhin quasi ein bisschen dein Kritikpunkt an konventionellem Geld, ich nenne es jetzt einfach so, dass wir jedes Jahr 3-4% Verlust haben und damit der Wert ja verloren geht. Wenn wir aber jetzt sagen, bei Bitcoin ist der Wert heute so, morgen so, in einem Jahr aber auch wieder anders, dann ist es ja genau das Gleiche. Sogar vielleicht ein bisschen sprunghafter als...
Das ist das Gleiche vielleicht in einem Tag oder einem Monat, aber wenn du es auf Jahre siehst, Werte hat jede einzelne Währung, die es auf der Welt gibt, gegen Bitcoin abgewertet. Auf 3 Jahre, auf 5 Jahre, auf 10 Jahre. Ja, das heißt, wenn man jetzt die Empirie beachtet, ja, und die wirklichen Fakten, haben alle versagt gegen Bitcoin. Bitcoin ist gegen alles gestiegen. Gegen den Euro, den Dollar und diese ganzen Schmutzwährungen, die in irgendwelchen korrupten Ländern sind. Da ist die Bitcoin-Akzeptanz oder die Nutzung besonders groß, weil die Leute sagen, unser Geld, das ist wie damals in Deutschland mit der Weimarer Republik, mit der Hyperinflation, ja, was ja immer noch ein Trauma ist nach 100 Jahren hier in Deutschland. Deshalb wollen die Deutschen unbedingt niedrige Inflation und Wertstabilität, ja, und sind lieber Sparer als Investoren oder Aktionäre, aber so kommst du eben heutzutage leider nicht mehr weit. Jedenfalls in diesen anderen Ländern, ich nenne es mal Türkei, Nigeria, Argentinien, you name it, wo du eben Inflation von 70-80% pro Jahr hattest, ja, da sind die Leute in Bitcoin gegangen und haben es auch nicht bereut, selbst wenn Bitcoin auf ein paar Monate mal 10-30% gefallen ist, bevor es wieder gestiegen ist zum neuen Allzeithoch. Ich sagte ja, wir hatten gerade, ich glaube, das Allzeithoch hatten wir im Dezember. Das heißt vor 2 Monaten, ja. Das bedeutet, wer vor 2 Monaten Bitcoin gehalten hat, egal wann er es gekauft hat, die letzten 15 Jahren, war im Plus. Alle, weil es ja ein neues Allzeithoch ist. Es gab keinen, der einen höheren Kurs haben konnte. Jetzt sind wir ein bisschen zurückgelaufen, 109 auf 99.000 US-Dollar. Das sind also quasi eine Schwankung von 10% in 2 Monaten. Vor allem zwischendurch, seit dem Allzeithoch, der Tiefswert war 89.000. Das heißt, hier haben wir dann knapp 20% Schwankung. Das ist klar. Aber ich sagte, die Performance auf ein Jahr, das sind plus 92%. Und auf 2 Jahre sind es plus 330%. Das heißt, hier ist mehr als eine Vervierfachung. Ja. Auf 5 Jahre sind es 922%. Das heißt, eine Verzehnfachung in 5 Jahren. Da können auch nur die besten Aktien mithalten. Ja, und in Deutschland möchte ich nochmal erwähnen, weil viele, die keinen Bitcoin haben und sich nicht auskennen, das nicht wissen, Deutschland ist eines der ganz wenigen Länder auf der Welt, ich glaube nur von 7 oder 8, wo es unter Umständen eine Steuerfreiheit gibt auf Kryptogewinne nach einem Jahr Haltezeit. Dasselbe wie bei Gold bei uns, das sind dann Spekulationsgewinne, nicht Abgeltungssteuer. Es fällt nicht unter die Abgeltungssteuer wie ETFs, Zinsen, Dividenden und Aktien, sondern das ist Spekulationssteuer, steuerfrei nach einem Jahr. Genau das gleiche mit Gold oder Rolex. Das heißt, Katrin, wenn dir dieser gierige Staat, der ja nachweislich der zweitgierigste weltweit ist, laut OECD-Studie haben wir die zweithöchste Steuer- und Abgabenlast nach Belgien. Wenn dieser gierige Staat uns mal etwas gönnt, ein Steuerprivileg, warum solltest du, Katrin, es dann nicht ausnutzen?
Das ist die Frage. Aber jetzt haben wir uns ein bisschen über die 2, 3 Sätze für die Antwort hinweggesetzt. Ja. Ich habe noch ein paar Kritikpunkte. Daher müssen wir es ein bisschen knackiger halten. Jetzt hast du es vorher schon angesprochen mit Korruption. Einer der Kritikpunkte ist ja auch ganz klar Geldwäsche und Kriminalität. Die werden, also Kryptowährungen sind ja besonders im Darknet und beim Thema Steuerhinterziehung und Geldwäsche ein großes Thema. Und Regierungen oder Behörden haben halt einfach auch Schwierigkeiten, sei es durch fehlendes Know-how, sei es durch fehlende technische Ausstattungen, eben solche Transaktionen zu kontrollieren. Was wäre da deine Antwort drauf?
Zuerst wird viel mehr richtiges Geld, ich sag mal Fiat-Geld nennen sie es immer, verwendet von Kriminellen. Mhm. Ja, wenn du hier auf der Straße dir irgendeine Droge kaufen möchtest, wirst du wahrscheinlich nicht mit Bitcoin bezahlen, sondern...
Ja, aber das ist ja Whataboutism, da muss man auch aufpassen dann. Ne? Ja. Es geht ja so um das Problem von dem einen und nicht, dass es das andere
auch
Probleme hat.
Aber dann ist es ja Standard, dann ist es ja Realität, weißt du? Das heißt, wenn es sowieso ist, dann kann das kein, man kann sagen, es ist ein Nachteil, aber es ist halt in der Natur des Handels, dass du deine Schuld oder dein Produkt, was du kaufen möchtest, mit allem Möglichen bezahlen kannst. Ja, ich könnte jetzt auch mit Diamanten, Gold oder mit Katrin-Mäuse-Scheinen oder Coins bezahlen. Mhm. Aber nachweislich ist das präferierte Mittel ist das normale Geld. So, nun, denken viele, dass Kryptos anonym sind, aber Bitcoin ist nicht anonym. Es ist nur pseudo-anonym. Es ist ja alles gespeichert auf der Blockchain. Du hast eine Wallet-Adresse, das ist wie eine IBAN-Nummer, sage ich mal so, ja, die jeder hat, der ein Bankkonto hat. Und du hast in Deutschland, glaube ich, auch ein Recht auf ein Bankkonto, egal wie arm du bist. Und der andere hat auch ein Bankkonto. Und es gibt spezialisierte Forensikfirmen, die spüren das auf. Ja, und so wurden dann eben auch Verbrecher, also die haben da irgendwelche Hacks gemacht oder so, aufgespürt, verklagt in den USA, Bitcoin wurden konfisziert, ab in Knast. In Deutschland auch, da gab es ja so eine Seite, die hat irgendwie raubkopierte Filme gezeigt, Movie 2KTO, und dann hatte Deutschland eben 50.000 Bitcoin, die eben einen Wert von jetzt knapp, ich würde sagen 5 Milliarden Euro haben, wenn ich das richtig berechnet habe, bei fast 5 Milliarden US-Dollar. Das heißt, es ist möglich, Bitcoin ist nicht anonym und eignet sich eigentlich deshalb so für verbrecherische, illegale und auch Steuerhinterziehung weniger. In Deutschland und Europa wurde eine Gesetzesreform gemacht, die hieß MiCA, M-I-C-A geschrieben, glaube ich. Und seit diesem Jahr ist es so, dass es eben auch die ganzen Börsen das tracken müssen, wem gehört das Wallet. Und du musst dich da authentifizieren. Ja, wenn du bei Trade Republic zum Beispiel ein Konto aufmachst, dann gibt es da Legitimierung, dass du deinen Ausweis in die Kamera halten musst und so. Das heißt, das Finanzamt hat Zugriff auf diese Daten und weiß, das ist da Katrins Wallet, sie hat so und so viel gekauft zu dem Tag. Und wenn sie eben nach einem Jahr verkauft, ist das steuerfrei. Wenn sie aber vorher verkauft, Gewinn gemacht hat, was hier nicht angegeben ist und auch den, was ist der Freibetrag? Ich glaube, der wurde auch erhöht ein bisschen. Ja, wenn du den eben nicht die Steuergesetze beachtet hast, dann kannst du Probleme kriegen und das ist einsehbar auch jetzt schon für das Finanzamt. Okay.
Gut, also ich fasse mal so grob zusammen, wer schummeln will, kann schummeln. Da ist Krypto genauso wenig sicher wie jedes andere Zahlungsmittel.
Ja, wenn wir von Bitcoin ausgehen. Das heißt, sicher, ich will jetzt nicht sagen sicher, aber es ist nachvollziehbar für Behörden wie Finanzamt oder auch, ich sag mal, Ermittler. Ja, sowas wie.
Wie ist es dann mit den technischen Barrieren? Weil Krypto, also wenn man jetzt sagen würde, es verbreitet sich weiter und soll irgendwann Geld ablösen, man hat ja da schon eine technische Barriere ganz klar. Also ältere Leute, die jetzt oder die Leute, die keinen Rechner haben, denen das System einfach zu kompliziert ist, weil es ist kompliziert. Die können an diesem System ja gar nicht teilhaben. Und dann hast du ja vorhin auch schon angesprochen, Leute verlieren ihre Schlüssel zu den Bitcoin-Speichern, zu ihren Wallets, und dann ist es einfach weg. So, wie macht man das dann zugänglich für alle Leute?
Ja, das sind, ja, genau, es sind zwei Fragen. Das erste, es wird ganz einfach dann gehandhabt über Kreditkarten, ja. Also erstmal hat ja jeder Mensch ein Handy, auch ältere Leute meistens, vielleicht die ganz Alten nicht, aber die meisten Senioren haben auch ein Handy. Darüber könnte man, wenn man wollte, Krypto kaufen und handeln. Und das Bezahlen wird dann eben so gemacht, dass es dann Partnerschaften gibt mit großen Kreditkartenfirmen, Visa und Mastercard. Und dann wird dann zum Beispiel, das ist auch jetzt schon wirklich, werden dann eben deine Kryptos in Euros umgewandelt und dann bezahlst du ganz normal wie mit deiner EC-Karte oder sonstigen Euro-Kreditkarte auch. Ja, wie ich vorhin schon sagte, glaube ich nicht, dass Bitcoin irgendwie den Euro ablösen wird, sondern es wird daran gearbeitet, dass man einen sogenannten digitalen Euro macht oder auch digitalen Dollar. Ja, dann gibt es natürlich auch, wie soll ich sagen, dann hat der Staat noch mehr Macht. Ja, es gibt ja gerade in Deutschland, möchte man das Bargeld erhalten, weil das geliebte Freiheit ist und auch ein bisschen Anonymität. Ja, nicht nur für Verbrechen, sondern auch, um nicht der gläserne Bürger zu sein. Weil man weiß ja, ich sag mal, Politiker sind ja auch nur Menschen und Politiker machen Fehler. Und wir hatten ja auch gerade in Deutschland Regierung, die nicht so, wie soll ich sagen, die nicht so die Moral oben hatten, ja. Dann gibt es ja genug in der deutschen Geschichte. Das heißt, eine gesunde Skepsis gegenüber der Regierung sollte in einem freien Land erlaubt sein, ja. Und es wird dann eben eine digitale Euro-Währung geben, die dann eben auch besonders hin und her geschickt und nachvollzogen werden kann. Und dafür wird dann wahrscheinlich nicht der Bitcoin genommen, weil sich Politiker und solche supranationalen Elemente wie die EU nicht entmachten lassen wollen. Die wollen ihr eigenes Ding haben, okay? Und dann wird das Ding natürlich auch so gemacht, dass dann auch Oma Erna mit 70 Jahren noch verwenden kann und wenn sie ihre Rente kriegt und dann bei Edeka einkaufen geht, ja. Bitcoin ist da wahrscheinlich weniger geeignet. Da müsste man schon, ja, ein besonderer, wie sagt man, Tüftler sein, Geek, Crack, wie auch immer. Das ist natürlich nicht für jeden geeignet.
Kryptowährungen und diese ganzen Proof-of-Work-basierten Kryptowährungen, die brauchen ja extrem viel Energie. Was ist da, wäre da so deine Antwort, wenn dir jemand mit Umweltbelastungen kommt?
Ja, es braucht weniger Energie als Großbanken und unser jetziges Geldsystem. Es braucht weniger Energie als wahrscheinlich Streaming-Angebote wie Netflix, weil die laufen auch über rechts im Zentrum. Das Gold aus der Erde zu holen, braucht sehr viel Energie. Auch Öl zu fördern und umzuwandeln, zu raffinerieren, das braucht alles Energie. Es ist oftmals so, dass diese Bitcoin-Mining-Firmen, die das schürfen, was ich erwähnt habe, dass das deren höchster Kostenpunkt ist, die Energie, weil die ja rund um die Uhr arbeiten und laufen. Die sind sehr sensibel dafür und sie gehen dorthin, wo es einen Energieüberschuss gibt. Zum Beispiel in Ländern mit Stauseen, wo das Wasser einfach immer die Turbinen antreibt. Weiterhin wird in Netzen, du weißt wahrscheinlich, Strom kommt nicht gleichmäßig, wird nicht gleichmäßig geschaffen, weil wir auch erneuerbare Energie haben. Es gibt aber, und dann gibt es eben Probleme, wenn zu viel Strom verwendet wird, diese Stromspitzen abzufangen. Und dafür werden auch oft diese Bitcoin-Rechenzentren genommen. Das heißt, die werden dann angeschaltet, wenn es zu viel Energie gibt, und dann eben teilweise abgeschaltet, wenn zu wenig. Das heißt, es wird dort Stabilität in den Stromnetzen geschaffen, mithilfe dieser Bitcoin-Rechenzentren. Ja. Und ein hoher Teil an Bitcoin-Rechenzentren hat auch grüne erneuerbare Energie. Ja. In der Wüste von Nevada, also, da stehen lauter Solarkraftwerke rum und dann kannst du die Solar... Wie hat der Grüne mal gesagt? Ich glaube, Trittin, die Sonne schickt keine Rechnung. ja, das heißt, es war vor ein paar Jahren, war das mal so, dass irgendwelche Ökos sich da aufgeregt haben, aber da hat eben, ich sag mal, die Bitcoin-Szene und auch die Industrie Aufklärungsarbeit geleistet. Ja, das heißt, selbst wenn dir die Umwelt und die Natur sehr am Herzen liegt, glaube ich, brauchst du keine Bedenken haben, Kryptos zu besitzen.
Sehr gut, dann kommen wir jetzt tatsächlich auch schon zum Schluss. Gibt es noch irgendwas, was ich dich jetzt nicht gefragt habe, was du aber gerne noch loswerden würdest?
Gewiss. Nun, ich wollte nochmal daran erinnern, ja, vielleicht auch für die Zuhörer, die jetzt etwas misstrauisch sind und sagen, ja, aber wieder was, hol dir die App, vielleicht kennst du jemanden, der schon Kryptos hat, lass dich da werben oder so, eine Plattform, die du als seriös empfiehlst. Ich würde zum Beispiel Bison nehmen aus Stuttgart, ja, oder Bitpanda aus Wien. Das sind nicht irgendwelche Pommesbuden, die irgendwo auf irgendwelchen Inseln sitzen, ja, auf irgendwelchen Steuerparadies, sondern in der EU sind, in der EU reguliert werden, ja, und als seriös auch angesehen werden können. Und dann fängst du an. Und dann lässt du dich am besten nicht von, wie soll ich sagen, verleiten, irgendwelche Schmutzkryptos zu kaufen, indem irgendwelche Leute dir erzählen, das Ding macht dich ganz schnell reich. Da gibt es dann immer so eine Werbegeschichten vom mit dem Taui zum Millionär und so. Fang mit Bitcoin an, bleib erstmal bei Bitcoin und dann schaust du erstmal an, wie es läuft. Und erst krabbeln, dann laufen. Dann wird das schon.
Das ist, glaube ich, ein guter Rat. Ansonsten, ich habe natürlich auch Anlagen. Ich habe nur eben noch keinen Bitcoin. Aber vielleicht nach der Folge werde ich mich da ein bisschen schlau machen. Das war's auch schon. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Dann versuchen wir den Stefan dazu nochmal herzukriegen, dass er uns hier Rede und Antwort steht. Und ansonsten bedanke ich mich recht herzlich und bis zum nächsten Mal.
Danke dir, Katrin. Tschüssi.
Tschüss. Ihr Lieben, ihr habt gemerkt, das Thema Kryptowährungen gibt wahnsinnig viel her. Wahrscheinlich könnten wir da noch 3-4 Folgen drauf machen, um wirklich jeden Aspekt genau zu beleuchten. Grundsätzlich sei gesagt, wo Licht ist, ist auch viel Schatten. Es gibt sehr viele Dinge, die für Kryptowährungen sprechen. Es gibt aber genauso viele Gegner, die auch sehr valide Punkte haben. Im Großen und Ganzen ist es wichtig, bevor ihr irgendwo investiert, gerade wenn es um größere Beträge von Geld geht, macht euch schlau, holt euch verschiedene Meinungen ein und dann sollte das eine runde Sache sein. Thank you.